Heute schließen wir eine 7 Predigten lange Reise ab, auf der wir die Ich-Bin-Worte Jesu im Bericht des Johannesevangeliums untersucht haben. Wir haben dabei Jesus durch seine eigenen Worte besser kennengelernt. Jede dieser 7 Aussagen offenbart einen Aspekt der Göttlichkeit Jesu. Und gleichzeitig hat jede der 7 Aussagen praktische Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. Beim Rückblick auf die letzten 6 Botschaften fallen einige interessante Muster auf. Zu Beginn seines Dienstes machte Jesus diese Aussagen vor vielen Menschen. Als er beispielsweise verkündete, dass er das Brot des Lebens sei, da sprach er zu vielen der Leute, die er am Tag zuvor mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist hatte. Als er erklärte, das Licht der Welt zu sein, sprach er zu einer großen Versammlung im Tempel. Aber die letzten beiden Aussagen wurden vor einer Gruppe von 11 Männern gemacht. 11 Männer, die bald mit der Weiterführung seines Dienstes beauftragt werden sollten. Es scheint auch so, als würden die Aussagen Jesu immer intensiver. Es scheint, dass er jedes Mal auf den vorherigen Aussagen aufbaut. Das 7. Ich-Bin-Wort, das wir heute ansehen werden, umfasst also in gewisser Weise alles, was wir bereits gelernt haben, und vertieft es nochmal gezielt für die Jünger. Wenn wir wirklich den Wunsch haben, unsere Beziehung zu Jesus auf eine tiefere Ebene zu bringen, dann können wir daher viel aus diesem Abschnitt lernen. Also, nehmt eure Bibel zur Hand, wenn ihr sie mit habt, und lest mit mir gemeinsam Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Also aus Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Und dort steht, oder dort sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst und wie sie nicht am Weinstock bleibt, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Es handelt sich hier um einen recht reichhaltigen Abschnitt, aber er ist auch ein bisschen verwirrend, vor allem, wenn wir ihn nicht in seinem richtigen Kontext betrachten. Wir dürfen diese Worte Jesu nämlich nicht vom Rest der Rede trennen. Jesus hatte mit dieser Rede begonnen, direkt nachdem Judas die Gruppe verlassen hatte, um Jesus zu verraten. Dieser Abschnitt steht dabei im Zentrum der Worte Jesu an seine engsten Anhänger, an die 11, die geblieben sind. Er richtet sie an seine Jünger, um sie auf ihren weiteren Dienst vorzubereiten und auf das Chaos und die Verwirrung, die die Kreuzigung mit sich bringen würde. Diesen Zusammenhang müssen wir im Auge behalten, wenn wir uns den Text ansehen und wenn wir überlegen, was wir daraus für unseren Alltag lernen können. Aber warum bezeichnet sich Jesus eigentlich als der wahre Weinstock? Im Alten Testament vergleicht Gott das Volk Israel immer mal wieder mit einem Weinstock oder mit einem Weinberg. Das führte sogar dazu, dass der Weinstock auch auf den Münzen der Makkabäer und auf dem Tor des herodianischen Tempels als Symbol für Israel verwendet wurde. Aber nahezu jedes Mal, wenn Israel im Alten Testament als Weinstock dargestellt wird, beinhaltet das einen Tadel. In den meisten Fällen liegt das darin, dass Israel in seiner Aufgabe versagt hat. Sie sollten Gott hier auf der Erde so vertreten, dass andere zum Glauben an den wahren Gott finden. Allerdings ist der Weinstock Israel immer wieder daran gescheitert. Aber Jesus ist der wahre Weinstock. Das Wort wahr, das Jesus hier verwendet, bedeutet echt oder zuverlässig. Jesus sagt damit also, dass er der echte Weinstock ist, der, auf den man sich verlassen kann. Während Israel immer wieder versagt hat, wird Jesus nicht versagen. Er ist derjenige, der den echten, den einzigen Weg zu Gott anbietet. Ebenso, wie wir es in den vergangenen 6 Ich-Bin-Worten immer wieder gehört haben. Er ist der echte, einzige und zuverlässige Weinstock. Und dann erwähnt Jesus in Vers 2 zwei Arten von Reben. Reben, die Frucht bringen, und Reben, die keine Frucht bringen. Im weiteren Verlauf beschreibt er beide Arten dann etwas näher. Logischerweise ist die Identifizierung dieser beiden Arten von Reben der Schlüssel zum richtigen Verständnis dieses Abschnitts. Und dabei ist der Kontext selbst eben absolut entscheidend. Die Wichtigkeit des näheren Zusammenhangs merken wir ganz besonders schon bei Vers 3. Dort heißt es, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was meint er damit? Worum geht's hier und wie kommt er jetzt plötzlich auf rein? Um das zu verstehen, ist es hilfreich, wenn wir uns eine ähnliche Aussage aus Johannes 13 ansehen. Nachdem Petrus Jesus bei der Fußwaschung gebeten hatte, nicht nur seine Füße, sondern auch seine Hände und seinen Kopf zu waschen, da lesen wir dann in Johannes 13, Vers 10 und 11, spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Das ist die Verbindung, die wir brauchen. Wer schon gewaschen ist, der ist rein. Wer also zu Jesus gehört, der ist rein. Wie die Jünger. Bis auf den einen. Wie gesagt, das ist die Verbindung, die wir brauchen und die wir dann auf die Reben übertragen können. Die einen Reben stehen für diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus bereits rein sind. Und die anderen Reben stehen für diejenigen, die wie Judas sind. Die zwar mit Jesus im Kontakt stehen, aber nicht wirklich zu ihm gehören. In Vers 2 erfahren wir, dass die Reben ohne Frucht von dem Weingärtner, der von Jesus als Gott identifiziert wird, weggenommen. Und in Vers 6 heißt es über ihr endgültiges Schicksal, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Ganz wichtig. Uns muss klar sein, dass Jesus hier nicht von wenig Frucht oder von kleinen Früchten redet, sondern von gar keiner Frucht. Das ist ein wichtiger Unterschied. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Es geht hier nicht um Christen, die sich in einer Glaubenskrise oder so befinden. Es geht vielmehr um Leute, die sich Christen nennen, aber keine sind. Denn wie gesagt, wir müssen hier die Verbindung ziehen zum Beginn der Rede und landen dann eben ganz schnell bei Leuten wie Judas. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt bei Verrätern. Ich meine damit jetzt Menschen, die nur eine scheinbare Verbindung zu Jesus haben. Wie die anderen Jünger ist Judas 3 Jahre lang mit Jesus mitgelaufen. Wie die anderen Jünger wurde er von allen als Christus Nachfolger gesehen. Wie die anderen Jünger sah er aus, als wäre er ein toller Christ. Aber er war es nicht. Er hatte nur eine scheinbare Verbindung zu Jesus. Die Reben ohne Frucht stehen für diejenigen, die wie Judas scheinbar eine Verbindung zu Jesus haben, aber letztlich nicht an ihn glauben und dementsprechend nicht zu ihm gehören und auch nicht aus ihm Kraft schöpfen. Diese Reben werden von dem Weinstock weggenommen, genauso wie es die Jünger gerade mit Judas gesehen haben, als er gegangen ist. Und etwas Ähnliches sehen wir auch beim Volk Israel. Im Römerbrief beschreibt Paulus anhand eines Ölbaums, wie die Heidenchristen in Israel eingepfropft worden sind. Und da lesen wir in Römer 11, Vers 17 bis 21. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Es steckt natürlich viel mehr in diesem Abschnitt, als wir jetzt gerade behandeln können. Aber ich möchte, dass wir uns auf einen Satz konzentrieren. Und zwar einen Satz aus Vers 20. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Der Grund, warum Gott einige der Zweige abgebrochen hat, war ihr Unglaube. Die Juden nahmen für sich in Anspruch, aufgrund ihres Erbes Gottes Volk zu sein. Aber wegen ihres mangelnden Glaubens hatte Gott diese Zweige abgebrochen, um Platz für diejenigen zu schaffen, die im Glauben zu ihm kommen würden. Das ist letztlich genau das gleiche Bild wie das, was wir hier in Johannes 15 sehen. Nur, dass es bei Paulus um Juden geht und in unserem Text um Christen. Die abgebrochenen Reben sind keine Gläubigen, weil sie ihren Glauben nie auf Jesus gesetzt haben. Wie Judas haben sie vielleicht eine gewisse Verbindung zu Jesus und werden deshalb mit ihm identifiziert. Aber letztlich sind sie keine echten Christusnachfolger. Auch heute gibt es viele solcher Reben. Sie nennen sich Christen, sie gehen in den Gottesdienst, lesen ihre Bibel, beten und tun im Namen Jesu gute Werke. Ganz so, dass sie mit ihm identifiziert werden. Aber sie haben ihren Glauben niemals wirklich auf Jesus als den Weg zu Gott gesetzt. Das sind diejenigen, von denen Jesus am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 21 bis 23 sagt: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das sind fruchtlose Reben. Und sie werden weggenommen werden. Weiter sagt Jesus in Vers 2, Und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Damit meint Jesus dann also diejenigen, die echte und wahre Christusnachfolger sind. Und Jesus beschreibt in diesem Abschnitt die Art von Leben, die seine echten Nachfolger führen. Was zeichnet Christen diesen Versen zufolge aus? Zunächst mal stellt Jesus klar, dass sie in ihm bleiben, wie er in ihnen bleibt. Da Jesus in diesem Abschnitt 10-mal das Wort bleiben benutzt, ist es wohl sinnvoll, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, was das denn bedeutet. Das griechische Wort, das Jesus hier verwendet, ist das kleine Wort meno. Also nicht meno, sondern meno. Das bedeutet so viel wie bleiben, wohnen, sich aufhalten. Alle diese Wörter implizieren etwas Andauerndes. Vielleicht lässt sich die Art und Weise, wie Jesus das Wort hier verwendet, am besten mit der Formulierung ein dauerhaftes Zuhause haben formulieren oder verstehen. Das würde bedeuten, dass ein echter Christ jemand ist, der seine ständige Heimat in Jesus hat und in dem Jesus wohnt. Ein Christ wohnt mit Jesus zusammen, in einer WG oder so. Das ist eine Beschreibung für eine enge und intensive Beziehung, die ein Christ mit Jesus hat. Jesus selbst ist das Vorbild für diese Art von Beziehung. Da er uns so geliebt hat, wie sein Vater ihn liebt, sollen wir in seiner Liebe bleiben, so wie er in der Liebe seines Vaters bleibt. Jesus möchte die gleiche Art von Beziehung zu uns haben, wie er sie zu seinem Vater hat. Eine ganz intensive und enge Beziehung. Sicherlich waren die 11 Jünger, zu denen Jesus hier sprach, genau diese Art von Reben. Obwohl sie sich nach Jesu Tod zunächst einmal versteckten, bewiesen sie auf lange Sicht, dass sie diese enge Gemeinschaft mit ihm hatten. Und das Gleiche gilt heute für den echten Christus-Nachfolger. Sicherlich ist es möglich, sich von Zeit zu Zeit von Jesus zu entfernen, Glaubenskrisen zu haben. Aber auf lange Sicht wird sich zeigen, dass ein echter Christ sein Zuhause in Jesus hat und dass Jesus durch den Heiligen Geist in dem Christen wohnt. Die gute Rebe ist schließlich mit dem wahren Weinstock verbunden. Und als Folge dessen bringen gute Reben viel Frucht. Letztlich ist es nämlich nicht möglich, ein echter Nachfolger Christi zu sein und keine Frucht zu bringen. Wie gesagt, gar keine. In der Tat hat Jesus deutlich gemacht, dass wir uns als seine Jünger erweisen, indem wir Frucht bringen. Und zwar viel Frucht. Nicht umsonst sagt er in Matthäus 7, Vers 20, dass man an den Früchten erkennt, ob jemand ein Christ ist. Und das ist so wichtig, dass Gott unser Leben beschneidet, um unseren Ertrag zu steigern. Aber was genau ist die Frucht, von der Jesus hier spricht? Darüber gibt es verschiedene Meinungen. Einige behaupten, dass es sich um Neubekehrte handelt, also diejenigen, die durch unser Zeugnis gerettet werden. Auf die Art bringen wir Frucht. Andere bringen es mit der Frucht des Geistes in Verbindung. Und ich denke grundsätzlich, dass beides dazugehört, wenn es darum geht, Frucht zu bringen. Denn viel Frucht zu bringen, bedeutet schlicht, Jesus im eigenen Leben zu offenbaren. Man muss Jesus in deinem Leben sehen können. Wenn wir in Jesus bleiben und er in uns bleibt, dann ist das Ergebnis, dass Jesus in unserem Leben sichtbar wird. Und als Folge davon entsteht Frucht. Sowohl in unserem Charakter, wenn wir die Frucht des Geistes reifen lassen, als auch in anderen, die durch uns auf Jesus hingewiesen werden. Das beste Beispiel dafür, wie man viel Frucht bringt, werden wohl die Jünger sein. Denn sie offenbarten Jesus auf ihrem weiteren Lebenswerk auf beide Arten. Denkt beispielsweise mal an Johannes. In Markus 3, Vers 17 lesen wir, dass Jesus ihm und seinem Bruder Jakobus den Namen Donnersöhne gegeben hat. Warum nannte er sie Donnersöhne? Nun, die Erklärung dafür finden wir in Lukas 9, Vers 52 bis 55. Da berichtet Lukas, und er sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Jakobus und Johannes waren sauer. Und als sie sauer wurden, offenbarte sich ihr Charakter. Und sie wollten eine Stadt mit Feuer vernichten. Sehr freundlich, oder? Zu einem solchen Charakter, da passt der Name Donnersöhne. Aber wisst ihr, unter welcher Bezeichnung Johannes später bekannt wurde? Als Apostel der Liebe. Es ist die Frucht des Geistes, die in Johannes gereift ist und seinen Charakter verändert hat, die ihn von einem Donnersohn zu einem Apostel der Liebe gemacht hat. Auf diese Weise hat er Jesus in seinem Leben offenbart. Wie ist es bei dir? Verändert sich dein Charakter noch? Oder bringst du keine Frucht mehr? Und in Apostelgeschichte 2 sehen wir natürlich auch die andere Art von Frucht, die die Jünger brachten, weil sie in Jesus blieben. Am Ende der Pfingstpredigt des Petrus heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 40 und 41. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Frucht, sieht man. Die Jünger bewiesen durch ihren Charakter, oder eher durch die Veränderung ihres Charakters, und durch ihr Handeln, dass sie tatsächlich Jünger Jesu waren. Denn sie brachten viel Frucht. Bringst du Frucht? Zumindest eine der beiden Arten? Wir haben jetzt also gesehen, ein echter Christ ist jemand, der echte Gemeinschaft mit Jesus hat, dem es wichtig ist, mit Jesus zusammenzuwohnen. Und ein echter Christ ist jemand, der viel Frucht bringt, indem er Jesus durch sein Leben offenbart. Aber wie sollte das in unserem Alltag aussehen? Wie sollen wir leben? Glücklicherweise gibt uns Jesus hier in diesem Abschnitt einige praktische Hinweise, wie wir das tun können. Und es geht damit los, dass wir ihm erlauben müssen, unser Leben zu beschneiden. Jesus sagt, dass sein Vater die Reben, die in ihm bleiben, beschneiden wird, damit sie noch fruchtbarer werden. Oder anders ausgedrückt, Gott greift in unser Leben ein, damit wir Jesus noch effektiver in unserem Leben offenbaren können. Um eine Rebe produktiver zu machen, schneidet ein Winzer die Triebe von den Reben, die Früchte tragen, ab. Wenn er es nicht tut, dann entziehen diese Triebe wie Blutsauger dem Rest der Rebe die Kraft und auf die Art bilden die Reben weniger Früchte aus. Deshalb werden die Triebe beschnitten. Auf geistlicher Ebene macht Gott genau das Gleiche mit uns. Es gibt alle möglichen Dinge in unserem Leben, die zu geistlichen Blutsaugern werden können und uns daran hindern, so fruchtbar zu sein, wie Gott sich uns wünscht. Und deshalb möchte Gott diese Dinge aus unserem Leben herausschneiden. Manchmal tut er das, indem er Prüfungen und Schwierigkeiten in unser Leben bringt. Aber die Prüfungen selbst sorgen nicht für das Beschneiden. Sie offenbaren die Blutsauger nur. Um sie loszuwerden, müssen wir sie von Gott abschneiden lassen. Nehmen wir an, du gehst zum Arzt und lässt dich untersuchen. Während der Untersuchung vermutet dein Arzt, dass du möglicherweise Krebs haben könntest. Also entscheidet er sich dazu, weitere Tests durchzuführen, um zu sehen, ob es wirklich Krebs ist. Aber wenn du tatsächlich Krebs haben solltest, dann reicht es nicht aus, dass der Arzt den Krebs gefunden hat. Stattdessen muss er ihn herausschneiden oder bestrahlen oder sonst irgendwas machen. Und er muss die notwendigen Nachbehandlungen durchführen. Das Identifizieren alleine reicht nicht. Unsere Prüfungen im Leben sind wie die erste Diagnose des Krebses. Sie helfen uns, die geistlichen Blutsauger zu entlarven. Aber wenn wir das, was wir finden, nicht von Gott herausschneiden lassen, werden wir sie niemals los. Das kann manchmal schmerzhaft sein. Aber wir müssen unser Leben ständig durch Gottes Wort hindurch betrachten, damit er die Sünde und die Blutsauger in unserem Leben aufdecken und beschneiden kann. Deshalb ist es so wichtig, dass seine Worte in uns verbleiben, wie Jesus in Vers 7 sagt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wir brauchen eine so gute Beziehung zu Jesus, dass seine Worte in uns bleiben. Aber es ist unwahrscheinlich, dass seine Worte wirklich in unserem Leben verankert sind, wenn wir uns nur einmal pro Woche am Sonntagmorgen kurz mit der Bibel beschäftigen. Ehrlich gesagt vermute ich, dass die meisten von uns viele Dinge im Leben haben, die viel wahrscheinlicher in uns bleiben als Gottes Wort, weil wir viel mehr Zeit und Energie für sie verwenden als für die Bibel. Ich denke dabei an so Blutsauger wie Fernsehen, Videospiele, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok oder wie auch immer die Dinger alle heißen. Oder von mir aus auch das ein oder andere Hobby, von dem wir unser Leben und unseren Tagesablauf bestimmen lassen. Vergleicht doch einfach mal, wie viel Zeit ihr für das Internet aufwendet und wie viel Zeit dann noch für die Bibel oder das Gespräch mit Gott übrig bleibt. Und deshalb, lass dein Leben beschneiden, lass die Blutsauger entfernen und lass Jesus wirklich bei dir wohnen. Als nächstes lernen wir, dass wir Jesu Gebote halten sollen. In Vers 10 sagt er, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Jesus war in seinem Dienst fruchtbar. Also, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Warum war Jesus fruchtbar? Weil er seinem Vater gehorsam war. Wenn Jesus also gehorsam sein musste, um fruchtbar zu sein, wie viel wichtiger ist das dann erst bei uns? Wir haben dasselbe Prinzip im Zusammenhang mit jedem der 7 Ich-Bin-Worte Jesu festgestellt. Wenn wir uns all das aneignen wollen, was Jesus ist, das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben oder der Weg, die Wahrheit und das Leben und der wahre Weinstock, dann müssen wir seine Gebote halten. So ist es nun mal. Und wir sollen uns also von Gottes Wort beschneiden lassen und Jesu Gebote halten und wir sollen lieben. Das lesen wir in Vers 10 auch. Und unmittelbar nach unserem Abschnitt setzt Jesus seine Rede in Johannes 15, Vers 12 und 13 mit folgenden Worten fort. Das ist mein Gebot, wir haben gehört, wir sollen gehorsam sein, ne? Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ich könnte mir vorstellen, dass Johannes, dieser Donnersohn der Liebe, genau diese Worte im Kopf hatte. Als er in 1. Johannes 2, Vers 9 bis 11 geschrieben hat, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandert in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Für einen Christen gehört es dazu, seine Mitchristen zu lieben. Und ich weiß, das ist manchmal schwer. Aber das heißt auch nicht zwingend, dass man jemanden mögen muss. Da Liebe mehr ist als ein Gefühl. Es bedeutet vielmehr, dass man sich dazu entscheidet, jemanden zu lieben, obwohl man ihn nicht mag. Das geht. Ist schwer, aber es geht. Und Jesus macht deutlich, wie weit diese Liebe gehen soll. Es soll eine selbstlose Liebe sein, die sogar bereit ist, das eigene Leben für einen anderen aufzugeben. Oder zumindest schon mal seine eigenen Wünsche und sein eigenes Recht hinten anzustellen. Das ist der Grund, warum ich so schrecklich finde, dass immer wieder unbedeutende Kleinigkeiten unserer Liebe in die Quere kommen. Seien das unbedachte Äußerungen, blöd formulierte Briefe oder unterschiedliche Meinungen zu Corona. Immer wieder lassen wir uns von diesem Mist die Liebe zerstören und gehen unnötig auf Konfrontationskurs. Lasst uns doch mal die Konfrontationen sein lassen und uns stattdessen lieben. Jesus konnte seinen Vater bitten, denen zu vergeben, die ihn ans Kreuz nagelten. Wieso schaffen wir es dann nicht zu vergeben, was auch immer einer unserer Mitchristen getan haben mag? Wir sollen lieben und uns dafür entscheiden. Und außerdem sagt Jesus in Vers 7 noch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Und Johannes 15, Vers 16 fügt er hinzu, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das ist jetzt wieder so eine Stelle, die oft aus dem Zusammenhang gerissen wird und dann eine wirklich schlechte Theologie darauf aufgebaut wird. Jesus sagt hier nicht, dass wir bitten können, was wir wollen und dann einfach die Worte in Jesu Namen dann das Ende unseres Gebetes setzen, um Gott dann dazu zu zwingen, uns zu geben, was wir haben wollen. Nicht lachen. Das ist, was manche vielleicht auch nur sogenannte Christen, daraus machen. Jesus sagt hier nicht, dass wir bitten können, was wir wollen, und dann muss Gott das machen, was wir wollen. Das Bitten in Jesu Namen erfordert, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Es bedeutet, dass wir um das bitten, was mit seinem Charakter und seinen Wünschen übereinstimmt. Es bedeutet, dass wir um das bitten, was mit seinem Wort übereinstimmt. Es bedeutet, dass wir darum bitten, dass er unser Leben mit seinem Wort beschneidet. Es bedeutet, dass wir darum bitten, dass er uns hilft, seine Gebote zu befolgen. Es bedeutet, dass wir darum bitten, dass er uns hilft, andere Christusnachfolger zu lieben, unabhängig davon, wie sehr sie uns verletzt haben mögen. Ein solches Gebet, das voll und ganz im Einklang mit Jesu Willen steht, das wird bei Gott garantiert auf offene Ohren stoßen, steht hier. Jesus ist der wahre Weinstock. Wenn du aber eine dieser Judasreben bist, einer dieser Menschen, die nur eine scheinbare Verbindung zu Jesus haben, dann lass dich ermutigen, darüber hinauszugehen. Mach es fest. Verbinde dich mit Jesus, dem wahren Weinstock. Lass dich von ihm reinigen und mach ihn zum wahren Chef deines Lebens. Und wenn du zu den Reben gehörst, die bereits mit Jesus verbunden sind, dann möchte ich dich bitten, eine ehrliche Bewertung vorzunehmen, wie gut du wirklich in Jesus bleibst und ihm erlaubst, in dir zu bleiben. Setzt du dein Leben dem Wort Gottes aus und erlaubst du ihm, dich zu beschneiden? Hältst du dich an Jesu Gebote? Liebst du deine Geschwister mit einer selbstlosen, aufopfernden Liebe? Oder musst du dich mit jemandem versöhnen? Betest du wirklich nach den Plänen und Zielen Jesu? Oder sind deine Gebete auf deine eigenen Wünsche ausgerichtet? Wohnst du mit Jesus zusammen? Das ist die entscheidende Frage. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Was tust du in deinem Alltag, um mit ihm verbunden zu bleiben? Amen.